Mein heutiger Gast ist eine Plattporterin. Sie schreibt Bücher, in denen sie Kindern die plattdeutsche Sprache näher bringt und zugleich auch ihre Heimat, die Grafschaft Bentheim. Diese Bücher werden teilweise sogar im Schulunterricht eingesetzt. Und zwar nicht nur hier in der Grafschaft, sondern sogar in Nepal. Verrückte Sache. Wir blicken hinter die Schlagzeilen mit Helga Wellen.
Hinter den Schlagzeilen. Ein Podcast der Grafschafter Nachrichten mit Steffen Burkhardt und Menschen aus der Region.
Hallo Helga, schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Wir führen diesen Podcast natürlich auf Hochdeutsch. Erstens, damit unsere Zuhörer folgen können und weil ich selber leider auch gar kein Plattdeutsch spreche. Ich würde dich aber bitten, zum Auftakt, stell dich doch einmal auf Plattdeutsch selber vor.
Ich bin Helga Wellen und ich wohne in Bad Bentheim und bin traut, zwei Kinder, zwei Jungs und drei Enkelkinder hab ich. Ja, geboren bin ich in Schüttrup und aufwachsen bin ich in Wengsel, Easterberg. Da bin ich hergeklefft, bis da ich traut bin.
Und jetzt nochmal auf Hochdeutsch für alle, die es nicht verstanden haben oder nur ausschnittsweise verstanden haben.
Also mein Name ist Helga Wellen. Ich bin verheiratet, habe zwei Söhne und drei Enkelkinder und wohne in Bad Bentheim. Und aufgewachsen bin ich in Wengsel am Easterberg.
Und du bist mit Plattdeutsch aufgewachsen, das ist deine Muttersprache, richtig?
Genau, also Plattdeutsch war einfach die Sprache, die wir zu Hause immer gesprochen haben. Mit Plattdeutsch bin ich aufgewachsen und auch Nachbarskinder und so weiter. Es wurde immer fast nur Plattdeutsch gesprochen. Als ich in die Schule kam, mit 6 Jahren, wir waren übrigens die größte Klasse der Wengseler Volksschule zu der Zeit. Wir waren 10 Kinder, ja. Und da sprachen fast alle Plattdeutsch, tatsächlich.
Also war Hochdeutsch quasi deine erste Fremdsprache?
Richtig, genau. Ja.
Also war es tatsächlich so, dass du in der Schule erstmal Hochdeutsch, also sagen wir mal, korrektes, richtiges Hochdeutsch erst lernen musstest tatsächlich?
Ja, tatsächlich. Das war so.
Das ist, glaube ich, in der Generation auch noch ziemlich typisch gewesen, nicht? Also ich habe das schon öfter gehört, dass welche sagen, naja, bis ich 6 war, bis ich in die Schule kam, spielte sich mein Leben auf Plattdeutsch ab.
Ja, also das war eindeutig so. Also es kannten wir gar nicht anders.
Wie ist das heute? In welcher Sprache denkst du, träumst du? Hat sich das komplett gedreht?
Ja, das hat sich tatsächlich in Hochdeutsch gedreht. Das ist eine ganz interessante Frage. Da habe ich nämlich schon mal öfter dann dran gedacht, wie das eigentlich ist. Aber tatsächlich ist das Hochdeutsch dann nachher geworden. Ich denke, dass das vielleicht an dem hohen Interesse an Büchern gelegen hat. Ich bin dann ziemlich schnell, nachdem ich dann lesen konnte, eingestiegen in die Leserei. Und ich denke, dass mich das dahin geführt hat, dass das Hochdeutsche dann nachher doch Überhand genommen hat.
Aufs Lesen und aufs Schreiben kommen wir gleich noch. Einen Schritt nochmal zurück. Wie viel sprichst du denn heute noch im Alltag Plattdeutsch? Wie viele Menschen in deinem Umfeld hast du, mit denen du platt reden kannst?
Also das ist auf jeden Fall meine Mutter. Meine Mutter ist 97 Jahre und wenn ich nach Hause fahre, also nach Wengsel, dann ist das auf jeden Fall die Sprache, die wir sprechen. Aber es ist auch bei meinen Geschwistern so, ne? Also wenn wir zusammensitzen, ist das eigentlich, glaube ich, für Außenstehende manchmal recht interessant, wie die Kaffeetafel dann von der Sprache her gestaltet ist. Denn dann sind tatsächlich meine Brüder diejenigen, die ich mit Plattdeutsch anspreche. Und ohne zu überlegen, schaue ich meine Schwägerinnen an, wird dann in Hochdeutsch gewechselt oder meine Kinder. Ist die Mutter dann wieder dazwischen, dann wieder richtiges Plattdeutsch. Also dass der Wechsel geht, ohne da groß drüber nachzudenken, sondern den nimmt man einfach dann vor.
Ist dann ja auch was sehr Persönliches, ne? Dass man den einen Gesprächspartner irgendwie mit Plattdeutsch verbindet, den anderen mit Hochdeutsch und ja, so quasi automatisch mit dem einen so, mit dem anderen so redet. Und die Zugezogenen, die Eingeheirateten, die können folgen?
Ja, die können folgen.
Haben das dann irgendwann gelernt.
Ganz genau, die können folgen und auch meine erwachsenen Kinder, die können natürlich auch folgen. Ja, richtig. Spannend war es dann nachher nochmal in der Jugendzeit, wo man dann gedacht hat, naja, also wir Freundinnen so untereinander aus Wengsel, wenn wir dann in die große Stadt Schüttorf gehen und wir unterhalten uns da, wo alle anderen dabei sind, auf Plattdeutsch, das ist doch ziemlich peinlich. Und wir haben uns tatsächlich damals mit 13, 14 oder so, haben wir uns vorgenommen, Deutsch zu sprechen untereinander. Aber es ging nicht. Es hat nicht funktioniert. Das war also derart fremd, dass wir es dann nachher gelassen haben. Aber tatsächlich war da eine Phase dazwischen, so als Jugendliche, wo wir dann uns auf Plattdeutsch unterhalten haben, dann auch gemerkt haben, irgendwie komme ich mir da aber jetzt so komisch mit vor, gar nicht modern oder so. Ja.
Ist das, ich will da nicht viel später drauf kommen, aber ich kann auch jetzt schon einhaken. Ist das vielleicht so ein Grundproblem der plattdeutschen Sprache, dass sie eben lange als, du sagst, unmodern, uncool, vielleicht in einem Alter, auch wenn es das Wort damals wahrscheinlich noch nicht gab, oder eben auch so ein bisschen als einfach, als ländlich, ich hätte fast gesagt zurückgeblieben, also dass das Plattdeutsche eben keinen guten Ruf hatte oder dass man das Gefühl hatte, ich muss Hochdeutsch sprechen, um dazuzugehören, also ja, dass das Plattdeutsche dadurch so ein irgendwie keinen guten Ruf mehr hatte und deshalb von vielen, die es eigentlich sprechen konnten und wollten, nicht gesprochen wurde, weil man sich dem Hochdeutschen anpassen wollte.
Ich glaube bestimmt, dass es eine ganze Zeit lang so war. Also, dass es ein Makel, als Makel so auch angesehen wurde. Bestimmt nicht von allen, aber doch von etlichen, glaube ich schon. Es wird ja auch vom Plattporter Kring und auch von der G immer wieder betont, dass es eben halt eine Sprache ist auch, kein Dialekt. Und ja, dass es diesen altmodischen Touch lange hatte. Aber ich merke da jetzt so langsam bei den Jugendlichen, dass es auch tatsächlich dieser Satz Plattdeutsch ist cool, dass der immer wieder mal auftaucht. Also da könnte von diesem Denken her, von der Seite könnte da vielleicht noch eine leichte Änderung eintreten.
Also auch wieder mehr Stolz darauf, eine eigene Sprache zu haben, etwas Gemeinsames zu haben, was einen auch ein bisschen abgrenzt von anderen. Ne? Und wir wollen auch gleich noch über Heimat sprechen, aber das gehört ja sicherlich auch dazu. Das ist ja etwas Verbindendes, nicht? Was einen auch ein Stück zusammenschweißt im Dorf, im Ort, mit den Freunden, wenn es denn alle noch können. Nicht?
Also das Plattdeutsche ist tatsächlich so, dass es so eine Art Verbundenheit darstellt, eine Vertrautheit. Also es war nicht nur, ein schönes Beispiel, also vor allem Jahren mein Vater hier in die Klinik kam, in die Euregio-Klinik. Natürlich, wenn man ins Krankenhaus kommt, plötzlich altes Ängste, was ist mit mir und so weiter. Und die Krankenschwester sprach Plattdeutsch mit ihm. Wie ich sofort gemerkt habe, wo so ein ganzer Teil der Anspannung von ihm fiel, das ist ein so ein wirklich schönes Beispiel, was Plattdeutsch eigentlich noch ausgerichtet hat.
Also ein Gefühl der Geborgenheit, ja, hätte ich fast gesagt.
Richtig. Mhm. Geborgenheit, Vertrautheit, Zusammengehörigkeit. Also wir haben auch unter den Kollegen auf der Burg, alle, die Plattdeutsch konnten, haben wir häufig Plattdeutsch gesprochen. Und ja, einfach schön. Ja.
Über die Burg sprechen wir natürlich auch noch nachher, ne, wo du auch gearbeitet hast. Wir wollen aber mal erst auf deine Bücher zu sprechen kommen. Das ist ja der Grund, warum ich dich eingeladen habe und warum du auch bei uns immer wieder mal eben in den Schlagzeilen warst. Du bemühst dich um den Erhalt der plattdeutschen Sprache, unter anderem, indem du Bücher auf Plattdeutsch schreibst. Bevor wir da näher drauf eingehen, erzähl einfach mal, was für Bücher sind das? Welche Bücher hast du veröffentlicht?
Also ich habe Bilderbücher geschrieben für Kinder, ja, von 2 bis 6, 7 Jahre ungefähr. Und zwar mit dem Hintergrund, wirklich den Kindern zu vermitteln, hier in der Grafschaft Bentheim, A, gerne das Plattdeutsche, nach den Möglichkeiten, die da sind, um das zu vermitteln, aber auch gleichzeitig von unserer Grafschaft etwas aufzuzeigen. Und das alles natürlich kindgerecht verpackt und daraus die Bilderbücher erstellt.
Worum geht es in den Büchern? Ich habe hier ein paar vor mir liegen. Ich sehe vor allem immer Dat Musikind Pieps.
Genau.
Dat Musikind ist das Mäusekind. Was für Abenteuer, was für Geschichten erzählst du in deinen Büchern?
Richtig. Also überhaupt entstanden sind diese Geschichten in der Gute-Nacht-Geschichte für meine Enkeltochter. Und das war 2016. Da habe ich mir Geschichten ausgedacht zur Nacht. Und sie wollte die immer wieder hören. Und mein Mann sagte dann irgendwann zu mir, schreib die doch mal auf, mach doch mal ein Buch. Ich hatte schon öfter immer wieder mal davon gesprochen. Und glaube, ich mache mal ein Bilderbuch. Aber irgendwo hat man ja auch manchmal so Sätze, die man dann so daher sagt, aber nie vielleicht so wirklich in Angriff nimmt. Und er sagte dann, ja, mach das doch mal, komm und so. Und das habe ich dann tatsächlich gemacht. Und ich habe erstmal nur geschrieben. Viel zu viel. Und dann wurde nachher gekürzt, bis auf das, was jetzt noch dann auch das Bilderbuch geworden ist. Und so ist dann Pieps, ist eine kleine Maus, die in der Gerichtslinde vor der Burg lebt. Und die Gerichtslinde, wenn man vor dem ersten Burgtor steht, auf der linken Seite, diesen ganz, ganz alten Baum, Gerichtslinde, deswegen auch, weil dort früher auch das niedere Gericht abgehandelt wurde, und auch der Nachtwächter sein Feuerchen hatte, vor vielen, vielen Jahrhundert Jahren. Und da soll die Maus dann eben leben mit ihrer Familie und von da aus starten die ganzen Abenteuer.
Entschuldige, ich wollte dich gar nicht unterbrechen. Sind diese Geschichten auf Plattdeutsch entstanden oder erst auf Hochdeutsch?
Erst auf Hochdeutsch.
Also deiner Enkeltochter hast du es auf Hochdeutsch erzählt. Ja. Woher dann die Idee, diese Geschichte eben auch, also die Bücher sind ja zweisprachig, diese Geschichten auch auf Plattdeutsch zu erzählen?
Ja, also das hatte ich tatsächlich gesehen. Also wie so gesagt wird, man muss das Rad nicht immer wieder neu erfinden. Und zwar war das ein Zufall, hat mein Sohn mir aus Vechta ein kleines Heft mitgebracht. Das hieß, glaube ich, Jan geht um Stoppelmarkt oder so in der Art. Und ich habe mir das mal so durchgeblättert und habe gedacht, genau da wurde es nämlich auch in Deutsch und deren Plattdeutsch geschrieben und habe das für eine richtig gute Idee gehalten. Und das lag auch jahrelang einfach und das habe ich dann aufgegriffen und ja. Mhm.
Du erzählst Geschichten für Kinder und sagtest ja gerade auch schon, dass der Ursprung, und das ist, glaube ich, ja oft so, im Erzählen lag. Du hast deiner Enkeltochter Gute-Nacht-Geschichten erzählt, hast gemerkt, sie mag das und hast dann angefangen aufzuschreiben. Was muss man beachten, wenn man speziell für Kinder schreibt? Das ist ja nochmal ganz, ich glaube, ein besonders anspruchsvolles Publikum ja auch, nicht?
Tatsächlich. Also es soll ja auch so sein, dass die Kinder am Ball bleiben beim Vorlesen. Es ist ja, Kinder sind ja auch schnell mal weg, wenn das nicht interessant ist. Und da war natürlich die Burg beim ersten Heft das Spannende. Ne? Also ich habe mir bei der Burg die Gebäude rausgesucht, die tatsächlich für Kinder auch spannend sind.
Welche sind das?
Das war dann wirklich der Pulverturm. Der ist natürlich immer hat so ein bisschen was Gruseliges. Da ist dann die Fledermaus drin. Und dann hat aber auch der Marstall, der alte Pferdestall, der hat dann das Pferd bekommen. Und oder oben auf dem Pulverturm dann die Dohle, ne? Und solche Tiere, die dann einfach bis auf das Pferd auch tatsächlich alle auf der Burg bis heute noch leben. Auch der Maulwurf, den gibt es da auch noch. Die Schildkröten kann man finden in der Pferdetränke. Und tatsächlich konnte man mit dem Bilderbuch auch losgehen und mit den Kindern die ganzen Stätten aufsuchen, die hier Ja.
Das zeichnet deine Bücher ja darüber hinaus aus, nicht? Dass du Geschichten erzählst auf Plattdeutsch, aber dass sie ja an tatsächlichen Orten spielen. Also Kinder, die hier sind, sei es, weil sie hier leben, weil sie hier vielleicht Urlaub machen, können ja die Burg besuchen und Pieps erlebt ja insgesamt, ich glaube, 3 Bücher gibt es inzwischen, lebt ja auch weitere Abenteuer, also fährt dann ja auch von Schüttorf aus über die Vechte bis nach Laa, also erkundet ja die gesamte Grafschaft. Und das sind immer Orte, die es tatsächlich gibt. Und das macht es für die Kinder wahrscheinlich auch nochmal ein Stück greifbarer, weil aus der Geschichte, die sie zum Einschlafen hören, eben auch ein echtes Erlebnis, ein echtes Abenteuer werden kann.
Ganz genau. Also mir wurde dann auch berichtet, dass die Kinder tatsächlich die Orte dann auch wiedererkennen. Und dieser Wiedererkennungswert, das ist ja auch für die Kinder dann sehr wichtig, auch um Wurzeln zur Heimat zu finden. Denn ist man vor der Burg hergefahren, dann hat man mir berichtet von Eltern, dass die Kinder hinten im Auto gesagt haben, guck mal Mama, da wohnt Pieps. Ne? Solche Sachen. Oder bei der Vechte ist es halt eben so, dass ich, als ich die Tiere alle mit eingearbeitet habe, dass man tatsächlich dann auch im Tierpark die Kuh wiedererkennt und solche. Das war auch so gewollt.
Das heißt, du bekommst auch Rückmeldungen, weil also Bücher schreiben ist ja eigentlich eine furchtbar einsame Sache. Nicht? Man sitzt irgendwo an seinem Tisch, schreibt das Buch und dann Wochen, Monate später, irgendwann ist es fertig, aber man bekommt ja keine Rückmeldung, nicht wie ein Künstler, ein Musiker, der vielleicht dann Applaus bekommt oder so. Aber das scheint ja bei dir anders zu sein, dass du tatsächlich auch, klar, weil du das ja, weil du liest ja auch vor, du machst auch Führung und Ähnliches, sprechen wir gleich noch drüber. Also du bekommst schon auch diese direkte Reaktion auf das, was du da geschrieben hast.
Also auf jeden Fall. Und das ist eigentlich das Schönste von allem. Das ist einfach eine richtige Freude tatsächlich. Also mir wird berichtet, dass die Bücher auch von Erwachsenen an ihre erwachsenen Kinder geschickt werden, bis in die USA, Argentinien, einfach weil das ein Stückchen aus der Heimat ist. Und kleine Kinder, ja, die stehen vor mir und sagen, ich kenne dich, ich weiß, was du geschrieben hast und ich weiß auch, wo Pieps wohnt. Und ja, das ist wirklich eine richtige Bereicherung. Ja.
Also bist du die Märchentante für die Kinder?
Ja, so ungefähr, ja. Ja, also ich habe das auch häufig, wo so, wenn ich durch Bentheim gehe, dass Kinder mich grüßen und einfach so ein fröhliches Hallo. Und ja, wenn ich dann mal nachfrage, woher kennt, ja, ich weiß doch.
Du bist doch die Mama von Pieps.
Richtig.
So ungefähr.
Ja, genau.
Lass uns über Heimat reden. Du sagtest gerade, dass die Bücher ja teilweise sogar ins Ausland verschickt werden. Ich habe es ganz am Anfang angedeutet, Nepal, das schieben wir mal noch nach hinten. Das ist nochmal eine ganz eigene Geschichte. Aber es geht in deinen Büchern ja immer auch um die Heimat. In diesem Fall eben Bad Bentheim, die Grafschaft Bentheim. Und so lese ich die Bücher ja auch schon darum, den Lesern, den Kindern diese Heimat und die Geschichte dieser Heimat näher zu bringen. Warum ist dir das wichtig?
Also zum einen möchte ich den Kindern wirklich außerdem zu dem, was sie ja sowieso hoffentlich gezeigt bekommen hier in der Grafschaft von der Familie, außerdem noch darauf aufmerksam machen, was wir für schöne Plätze in der Grafschaft haben. Und gerade dieser Wiedererkennungswert, der führt doch dazu, dass die Kinder sich wohlfühlen und beruhigt fühlen. Denn ich bin auch ganz fest davon überzeugt, dass auch die Kleinen mitbekommen, was in den Nachrichten alles berichtet wird oder worüber die Erwachsenen sich erhalten. Diese verrückten Zeiten im Moment auch. Und hier halte ich das wirklich für ganz, ganz wichtig, wenn man den Kindern was Gutes tun will, dass man ihnen dann vermittelt, was Heimat ist, wo man vielleicht mal darauf zurückgreifen kann, wo man sich wohlfühlt und behütet. Heimat muss ja nicht unbedingt ein Ort sein, kann natürlich auch ein Mensch sein, ne? Aber trotzdem dieses Gefühl, sich gut zu fühlen und sicher. Das, glaube ich, wird für die Zukunft der Kinder noch sehr wichtig werden. Ja.
Also Heimat als eine Art Anker, die einem auch Halt gibt.
Unbedingt, ja.
Was macht denn für dich Heimat aus? Was zeichnet deine Heimat besonders aus?
Also in letzter Zeit ist es tatsächlich so, dass ich so dankbar bin, dass wir in Frieden hier leben in der Grafschaft Bentheim. Wir haben auch wohl unsere ein oder anderen Dinge, die vielleicht nicht ganz so einfach zu lösen sind, aber vielleicht dann doch lösbar sind. Aber diese Kriege, die jetzt überall herrschen, die lassen einen, finde ich, oder mich zumindest, schon sehr dankbar sein, hier zu leben, ganz genau. Denn die Grafschaft Bentheim ist doch so noch ein Ort, wo so ein bisschen heile Welt dann doch noch herrscht. Ja. Ja.
Gehört für dich das Plattdeutsche dann auch dazu? Also ist das sozusagen der Klang deiner Heimat?
Ja, ganz genau. Richtig. Also es wird ja in der Niedergrafschaft dann noch mehr Plattdeutsch gesprochen. Und wenn ich auch aufgrund meiner Bücher und dort ab und an komme und höre das Plattdeutsch, dann ist es für mich noch ein besseres Gefühl. Also es ist, weil es da im Alltag auch noch oft vorkommt. Man hört, wie die Verkäuferinnen untereinander das Plattdeutsch reden und wie es dort noch selbstverständlicher ist. Das ist jetzt in Bad Bentheim nicht mehr so, wie es vielleicht mal war, aber das gibt es jetzt so nicht mehr.
Wie war denn deine eigene Kindheit in Wengsel? Also wir müssen es vielleicht für die Zuhörer, die sich hier nicht so auskennen, sagen. Wengsel ist ja wirklich ein Dorf, aber ein Dorf ohne einen richtigen Dorfkern, wenn ich das so richtig sage, ist heute Teil der Gemeinde Easterberg, wiederum Teil der Samtgemeinde Schüttorf ist. Also das ist wirklich ländlich. Mhm. Und war es damals natürlich erst recht. Wie war deine Kindheit?
Also ich würde auf jeden Fall sagen, sehr behütet, weil die Umstände schon allein dazu geführt haben, dass man so behütet war. Denn
was meinst du damit?
Alles, was von außen so zu uns dringen konnte an Nachrichten, das war natürlich alles sehr sortiert. Das ist mit jetzt ja überhaupt nicht mehr zu vergleichen, was wir als Kind dann eigentlich abgeschirmt gelebt haben. Auch vielleicht manchmal ein bisschen zu sehr abgeschirmt, aber waren wir. Also es war immer jemand zu Hause, gab ja auch immer dann die Großeltern noch. Es war immer jemand da. Die Natur war immer präsent. Die Tiere waren immer präsent. Und es war eine Freiheit, eine unglaubliche Freiheit einfach auch und eine Weite und eine Ruhe eigentlich auch. Und das merke ich jetzt auch, wo ich so ein bisschen älter werde, diese Ruhe, dass man die so ein bisschen zurückhaben möchte. Man geht dann erstmal als Jugendlicher dann vielleicht doch raus aus dieser etwas sehr ruhigen Welt und schaut, was gibt es noch alles. Aber dann nachher, dann kehrt man auch sehr gerne wieder zurück und fühlt sich einfach dann mit dieser einfachen, ruhigen Welt sehr gut.
Und wenn man vor 60 Jahren in Wengsel aufgewachsen ist, dann war Schüttorf die große Stadt, in die man selten gekommen ist.
Richtig, ja,
und
ganz genau.
Während heute über TikTok, Insta, was auch immer, die ganze Welt auf Kinder in dem Alter einprasselt. Sozusagen.
Genau, das meine ich. Richtig, ganz genau. Und ich bin da schon ein bisschen besorgt, was da auf die Kinder alles. Ich denke, so ein Kinderköpfchen kann das längst nicht alles verarbeiten, was da jetzt die zukommt. Und deswegen lieber Pieps lesen. Das ist noch so ein bisschen, ganz genau. Ja, diese Kindheit auf dem Lande, die war bis zum jugendlichen Alter, war die also toll. Und dann wurde das so ein bisschen langweilig, ne? Ein kleines Problem hatte ich auch immer damit, dass ich nicht genug Lesematerial hatte. Also das war.
Ja, lass uns über das Lesen reden. Also in der Regel ist das ja so, wer schreibt, der liest vor allem erstmal. Und ich denke ja auch, gutes Schreiben lernt man vor allem dadurch, dass man gute Texte liest. Wie war das bei dir? Warst du von Anfang an so eine Leseratte?
Ja, ganz genau.
Was hast du gelesen?
Alles.
Wo kam es her? Da sagst du ja gerade, es war gar nicht so leicht, ne?
Dann, ja,
an Lesestoff zu kommen.
Ja, also tatsächlich hatten wir in der Volksschule in Wengsel hatten wir so eine kleine Bücherei. Da konnte ich mich natürlich gut bedienen. Aber irgendwann war ich dann da auch durch und dann wurde es schon mal ein bisschen schwieriger, ne? Und dann habe ich mir tatsächlich dann nachher auch Bücher von, habe natürlich auch wo welche bekommen. Aber wenn auch das dann ausgelesen war, dann habe ich mir auch schon mal andere Sachen von Erwachsenen oder so dann bezogen, ja. Denn es war tatsächlich noch so, dass man in seiner Freizeit selber sehen musste, dass man sich beschäftigt, ne? Also da war so wenig, was einem einfach dargeboten wurde oder such mal aus, möchtest du lieber das oder das oder das, sondern muss tatsächlich selber überlegen, was mache ich jetzt heute, ne? War natürlich sehr kreativ und man ist natürlich immer so bis zum heutigen Tage lösungsorientiert, ne? Weil man, ja.
War das ungewöhnlich, dass du so viel gelesen hast? War man damit so ein bisschen, Außenseiter klingt jetzt so krass, aber war das zum Beispiel auch gern gesehen oder war das wieder, ach, die Helga sitzt wieder faul in der Ecke und liest so?
Nee, das war schon okay. Okay.
Also das Elternhaus war in Ordnung. Hat das auch
ja,
mitgemacht.
Natürlich, das war schon in Ordnung. Also so war sie eben, ne? Die Helga. Nee, das war schon gut.
Wir waren beim Thema Heimat. Und die hat dich ja auch beruflich beschäftigt. Also du bist Einzelhandelskauffrau gelernt, hast aber ganz lange auf der Burg gearbeitet, Burg Bentheim.
Genau.
Und nun ist die Situation mit der Burg im Moment schwierig, da wollen wir gar nicht so genau drauf eingehen. Ist geschlossen, Sanierungsbedarf und so weiter. Das lassen wir ein bisschen außen vor, weil dieser Podcast über einen langen Zeitraum gehört wird und wir gar nicht wissen, was nächste, übernächste Woche ist. Deshalb wollen wir auf die aktuelle Situation nicht eingehen. Aber Tatsache ist eben, dass im Moment keine Burgführungen stattfinden können. Lass uns einen Schritt zurückgucken. Wie kommt es, dass du überhaupt auf der Burg gearbeitet hast und was hast du da gemacht?
Eigentlich bin ich an die Burg gekommen, als man Gästeführer gesucht hat für die Burg von Seiten der Touristinformation in Bad Bentheim. Und das war etwas, was ich gelesen hatte und was mich eigentlich nicht wieder losließ, was ich dann auch angefangen habe. Ich habe dann die Ausbildung mitgemacht und habe auch eigentlich Privatunterricht noch bekommen von einem Burgführer, der das schon viele, viele Jahre gemacht hat, zu Hause, also eigentlich traumhaft. Und und habe dann tatsächlich fast 21 Jahre dann als Burgführer, war dann als Burgführer auf der Burg tätig. Nach ungefähr 10 Jahren wurde eine Stelle frei auf Burg Bentheim, und zwar an der Kasse. Und auch Verwaltungsaufgaben wurden dort erledigt, so zum Beispiel die Aufteilung von Burgführungen und diese Dinge. Diesen Beruf habe ich dann angenommen, diesen Job, und war dann bis Anfang des Jahres dann dort beschäftigt. Habe dann in den letzten 2 Jahren auch noch Burgführer mit ausgebildet. Ja, was mir sehr viel Spaß gemacht hat auch. Mhm.
Ist das was Besonderes, wenn man jeden Tag diesen Berg hochläuft, über das Kopfsteinpflaster, durchs erste Burgtor, durchs zweite Burgtor und dann an seinen Arbeitsplatz kommt? Oder ist das relativ schnell, ein Job halt?
Nein. Also es ist tatsächlich so, wir haben schon immer drüber gelächelt, dass man eine Verbindung mit der Burg hat. Weil das ist so ein schönes Fleckchen Erde, dass man tatsächlich es anfängt, wirklich richtig gern zu haben. Also ich bin manchmal morgens ein bisschen eher gekommen, damit ich eine Runde dann im Innenhof gehen konnte und das einfach nur genießen, bevor dann die Besucher kamen, einfach diese Schönheit her. Nein, das ist eigentlich ein bisschen was Besonderes. Mhm.
Und ja auch ein ganz, ganz besonderes Symbol für die Stadt Bad Bentheim natürlich, ja, und auch für die Grafschaft insgesamt. Das gibt es eben nicht überall, nicht?
Richtig.
Und da dann dazu beitragen zu dürfen, das Menschen zu zeigen, ihnen zu erklären, ihnen die Geschichten zu erzählen. Ne? Ja, eben nicht nur die Geschichte von Pieps, sondern auch die ja, Historie. Das ist ja offenbar etwas, was dir liegt und wo du viel Freude dran hast.
Ja, tatsächlich habe ich wohl immer viel Bücher gelesen, historische Bücher. Aber in die Geschichte der Grafschaft und auch der Burg, die bin ich dann eigentlich erst richtig eingestiegen. Da kam dann eigentlich eins zum anderen. Und so wie das geht, so, dies ist interessant und das auch noch, kamen natürlich die Benthamer Jahrbücher auch hinzu, die da ja auch wirklich toll sind, wenn man so ein bisschen was, wenn man sich dafür interessiert, ja.
Du hast ja unheimlich viel dann mit Touristen zu tun gehabt, ja, die du durch die Burg geführt hast, oder sagst insgesamt Gästeführungen. Wie reagieren die eigentlich? Wie sehen die Stadt Bad Bentheim, die Burg, die Grafschaft? Mit welchen Eindrücken laufen die hier durch den Ort? Also ich bin selber ja auch in Bentheim geboren und aufgewachsen. Für uns ist das halt relativ normal, nicht? Da steht halt eine Burg irgendwo, ja, mitten in der Stadt. Und so, ich weiß, bei mir zu Hause, da wo ich herkomme, vom Küchenfenster aus konnte man sie sehen. Wie reagieren die Touristen? Was für ein Bild nehmen die von Bentheim mit?
Ja, das ist wirklich eine ganz interessante Frage. Also das ist mehrfach so gewesen, dass Menschen auf mich zukamen und sagten nachdenklich, sie wissen ja wohl, dass sie privilegiert leben dürfen hier in Bentheim. Ne? Und im ersten Moment, beim ersten Mal, muss ich sagen, habe ich gestutzt. Und warum? Wie meinen Sie das? Ja, ich weiß, das ist wirklich ein schönes Fleckchen Erde. Und da, wo wir wohnen, da sieht das ganz anders aus. Und es ist hier wirklich wunderschön. Ja, und so wurden mir von vielen Menschen dann eben berichtet, wie sie Bad Bentheim empfinden, einfach als Schönheit auch. Und kommen mit dem Fahrrad aus Münster und nur mal eben, um zu hören, warum und wieso. Ja, weil es hier doch so schön ist. Ne, und genießen dann den Tag bei uns und fahren dann wieder zurück. Oder kommen immer wieder übers Wochenende und verbleiben dann in Bentheim ein paar Tage. Und wenn man dann so sagt, aber hier ist es ja schon sehr ruhig und mit dem Shoppen ist es auch so ein bisschen begrenzt. Und nein, das macht nichts. Ne? Gerade das, was wir wollen. Wir wollen hier das Beschauliche und die Schönheit genießen. Ja.
Und die Niederländer wahrscheinlich finden es auch noch toll, dass es mal berghoch geht.
Ja, die finden das interessant. Ja. Richtig, ganz genau.
Das ist ja wahrscheinlich mindestens die Hälfte deiner Gäste waren ja wahrscheinlich Niederländer.
Nicht? Ja, mehr, so 75-80% Niederländer. Mhm. Richtig. Dadurch habe ich auch einiges von der niederländischen Sprache dann noch gelernt, auch Kursus gemacht, um noch ein bisschen besser mich mit den Gästen unterhalten zu können. Was so nachher so ein bisschen schwierig war mit dem Plattdeutschen, ne?
Wollte ich gerade fragen. Das geht dann ja, einerseits sagt man ja, es ist leichter, wenn man platt kann, auch das Niederländische. Und Niederländisch, also mir ging es so, ich kann platt nicht sprechen, aber ich kann es sehr gut verstehen. Und Niederländisch verstehen, Niederländisch lernen ist mir dann sehr leicht gefallen. Ist es so oder kommt man dann, geht es dann auch, purzelt alles durcheinander?
Na, tatsächlich, am Anfang war es ein bisschen schwierig. Und aber dann nachher habe ich es tatsächlich geschafft, das so auseinander zu bekommen. Aber es ist schon, glaube ich, anstrengend fürs Köpfchen.
Also ist Plattdeutsch und Niederländisch schon sehr unterschiedlich dann eben auch?
Ja, es ist so unterschiedlich. Und allerdings ist es auch so, dass Niederländer hier aus dem Grenzgebiet das Plattdeutsche ganz gut verstehen und dass man da wohl mit zurechtkommt. Aber wenn man sich vornimmt, Niederländisch sprechen zu wollen und nicht irgend so ein Mischmasch, dann ist das schon, ja.
Wobei es im Niederländischen, glaube ich, ja auch unterschiedlich ist. Ne? In der Twente spricht man dann eben auch ein bisschen anders als irgendein Hochniederländisch in einer Behörde in Den Haag oder so. Ja. Nicht? Also auch da gibt es ja, diese Grenznähe gibt es dann ja eben auch von beiden Seiten, ne? Und auch in der Sprache.
Ja, richtig. Mhm. Das hat auch manchmal dann zu ganz lustigen Situationen geführt, indem ich dann, ich merke natürlich, dass ich da Niederländer vor mir habe, spreche Niederländisch mit denen und die antworten mir auf Deutsch. Und so geht das dann hin und her. Aber das habe ich auch schon auf dem Markt in Enschede erlebt. Wenn man da Niederländisch spricht, dass dann in Deutsch geantwortet wird.
Ja, ich bin dann, mir geht das auch oft so, ich bin dann immer ein bisschen enttäuscht, weil ich denke, jetzt gebe ich mir schon Mühe und versuche. Und offenbar war es so schlecht, dass sie dann doch auf Deutsch antworten. Aber eigentlich ist es ja auch ein Zeichen von Respekt, finde ich, nicht? Wenn jeder versucht, in der Sprache des anderen zu sprechen und das Bemühen zeigt. Ne? Also eigentlich finde ich das ganz gut. Und oft sagt man ja, jeder spricht in seiner Sprache. Noch schöner ist es ja, wenn jeder in der Sprache des anderen versucht zu sprechen, so gut es denn geht.
Ja, es wird auch wirklich wohlwollend aufgenommen, das stimmt. Mhm. Ja.
Ich muss mich mal gerade sortieren. Ich habe mehrere Stränge, wo ich nachfragen wollte. Wir bleiben mal eben bei der Sprache und ich hoffe, dass ich die anderen Gedanken nicht verliere unterwegs. Plattdeutsch sprechen ist das eine, Plattdeutsch schreiben ist ja nochmal was völlig anderes. Wie leicht oder wie schwer ist es dir gefallen, dann auch auf Plattdeutsch Texte zu schreiben? Ich weiß, dass wenn wir in der Zeitung zum Beispiel mal einen plattdeutschen Text haben, kriegen wir relativ oft Rückmeldung, dass die Rechtschreibung ja nicht richtig sei. Und oder auch beim Heimatverein Bentamer Jahrbuch, das ich betreue, da gibt's sehr unterschiedliche Sichtweisen. Und in der Niedergrafschaft spricht und schreibt man es dann eben vielleicht auch anders als in der Obergrafschaft. Wie gut funktioniert Plattdeutsch als geschriebene Sprache?
Also das war auch bei meinen Büchern tatsächlich so, dass ich da gesagt habe, kann ich nicht. Hatte ich mich auch noch nie mit beschäftigt. Und das war dann etwas, wo ich auch mit zum Heimatverein gegangen bin mit dieser Frage. Ich möchte ein Kinderbuch eben erstellen, aber ich kann kein Plattdeutsch schreiben. Ich brauche jemanden, der über das Wissen verfügt. Und die haben mich dann zur Plattdeutsch AG verwiesen. Und dort haben sich dann zwei Gildehauserinnen bereit erklärt, also Annette Badenhorst und Bendine Tenkate. Und die beiden Damen haben alle drei Bücher dann für mich übersetzt. Als ich die Übersetzung vom ersten bekam und zu Hause gelesen habe auf dem PC, war das ein wunderbar. Also wirklich ein ganz tolles, ein tolles Erlebnis. Das so in der Muttersprache dann noch einmal wieder mit den altbekannten Worten die eigene Geschichte wieder zu lesen. Also es war wirklich sehr schön. Und und so haben sie dann alle drei nachher übersetzt, die beiden. Ich habe gestern Abend auch noch mal so ein bisschen nachgeblättert im Plattdeutschen Wörterbuch, was ja vom Plattbrotterkring herausgebracht worden ist. Und da wird geschrieben, es gibt keine Rechtschreibung für das Grafschafterblatt. Also von daher könnte man eigentlich nicht so viel falsch machen. Aber ich denke mal, so eine gewisse Basis, die muss schon da sein. Und sie schreiben auch, dass es bei der Aussprache, dass man da eigentlich auch keinen Fehler machen kann, weil es ja schon ein Unterschied ist in der Sprache zwischen Bentham und Gildehaus. Oder ich sag mal Bentham und Emlichheim, das ist ja schon ein gewaltiger Unterschied. Und von daher musste ich da Fachleute dabei haben.
Und man muss sich am Ende einfach entscheiden dann auch für eine Version. Es gibt eben keinen Duden oder keine Rechtschreibkommission. Von daher, das Wichtigste wahrscheinlich auch, dass es einheitlich ist und dass es halt verständlich ist, nicht? Und dass jeder folgen kann. Übersetzen ist ja ohnehin die Frage. Man sieht das schon, ich habe die Bücher hier vor mir liegen, auch wenn man es im Podcast natürlich nicht sieht. Und da sieht man eben auch schon, dass selbst beim Titel, das ja nicht eins zu eins übersetzt ist, sondern in der Regel ist das Plattdeutsche ein bisschen länger, ein bisschen erzählerischer, ein bisschen bildhafter. Also übersetzen heißt ja auch nicht Wort für Wort, sondern wirklich in diese Sprache eintauchen und die Geschichte in einer anderen Sprache anders zu erzählen. Und das scheint deinen beiden Übersetzerinnen dann ja gut gelungen zu sein.
Genau. Also es ist beim Plattdeutschen tatsächlich so, dass es, ja, wie du schon sagst, es sind längere Sätze, wo im Hochdeutschen, fällt jetzt gerade kein Beispiel ein, vielleicht nur zwei Wörter gebraucht werden, sind es im Plattdeutschen vielleicht acht. Und das habe ich beim Schreiben gemerkt, dass ich unwahrscheinlich viele, also ich habe ja in Deutsch geschrieben und trotzdem sehr, sehr viele Wörter gebraucht habe, dass ich auch, wenn ich schreibe, dass ich vieles umschreibe. Das heißt also, ich muss nachher kürzen, 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 das ist dann einfach so, aber tatsächlich, ja.
Wie ist es umgekehrt? Gibt's so Ausdrücke im Plattdeutschen, für die du in Hochdeutsch gar nicht so richtig einen Begriff hast? Also hast du zum Beispiel so Lieblingswörter im Plattdeutsch, so Lieblingsbegriffe?
Also ich habe, kann ich eigentlich gar nicht sagen, dass da Lieblingswörter sind. Das sind dann auch viele Wörter so aus der Kindheit, die einem immer wieder einfallen, ne? Wenn der Papa dann gesagt hat oder der Vater, ne? Better go and steed, ne? Solche Sachen so. Die einem dann wieder einfallen, ne? Oder wenn man.
Also Bedogons Tiet müssen wir eben sagen, ne? Also es ist Zeit ins Bett zu gehen. Ne?
Ja, ganz ab genau. In die Falle. Ja, genau, genau. Und da gibt es schöne.
Also eher so Begriffe, mit denen man selber was verbindet auch.
Ja, ganz genau, richtig.
Ich finde ja, im Plattdeutschen klingt vieles irgendwie netter. Irgendwie so ein bisschen weicher. Es ist nicht so streng irgendwie. Also ich kann mir zum Beispiel gar nicht vorstellen, dass man auf Plattdeutsch so richtig schimpfen kann. Aber dein Vater konnte es vielleicht trotzdem, oder?
Ja, war er ein sehr besonderer, ruhiger Mann. Von daher kann ich mich da gar nicht mehr so dran erinnern, dass da was. Aber gab es mit Sicherheit.
Es geht.
Ja, das genau, das gibt's. Also es gibt wunderschöne Sätze. Das hat ja auch die Plattdeutsche AG rausgegeben. Plattporter kriegen dieses Grafschafter Gräbendüt. Das habe ich hier gerade mal liegen, was dann eins zu eins übersetzt ist. Und da gibt es wirklich so wunderbare Sätze. Zum Beispiel, es zieht mir um die Beine, ne? Sehe ich hier jetzt gerade so. Also es ist zugig, ne? Oder das Neue ist davon ab. Oder zum Beispiel für jemand, der sehr selbstbewusst ist, ne? Die kann sich wohl bestens retten. Auf Deutsch jetzt übersetzt, aber dafür dann die plattdeutschen Sätze. Es ist herrlich.
Also haben wir im Hochdeutschen hier in der Grafschaft auch noch so Überbleibsel, ne, die vielleicht aus dem Plattdeutschen ursprünglich kommen und die irgendwie so eingehochdeutscht sind und sich irgendwie halten, wo Leute, die von, keine Ahnung, aus Hannover kommen, dann sagen, wie reden die denn hier? Aber ja. Ist noch so ein bisschen regional gefärbt zumindest.
Genau.
Dass das Plattdeutsche zumindest noch so ein bisschen überlebt im Hochdeutschen. Ja. Ich sagte vorhin, dass ich dich ganz verschiedene Dinge noch fragen wollte. Ich mache jetzt mal noch mal einen großen Schritt zurück. Wir haben über Touristen gesprochen, über Heimat und darüber, wie Touristen so die Grafschaft sehen. Was ich dich da noch fragen wollte, ob du vielleicht mal einen Tipp geben kannst. Also angenommen, du hast einen Tag Zeit, um einer Touristengruppe hier deine Heimat zu zeigen. Bentheim, die Grafschaft. Wo führst du die hin?
Da würde ich tatsächlich, würde natürlich in Bentheim starten und würde dann zur Freilichtbühne erstmal mit der Gruppe gehen. Dann natürlich am Schloss vorbei, ist klar. Gildehaus, der
Steinbruch.
Genau, der Steinbruch. Und dann weiter nach Nordhorn. Tatsächlich auch die Fechte. Ja, der Fechteverlauf sowieso wahrscheinlich. Wenn wir mit dem Fahrrad werden, auf jeden Fall eine Fechte entlang radeln.
Also Fahrrad ist eh klar, ne?
Oder?
Ja, ja. Klar.
Fahrrad ist klar. Ja, und dann weiter in die Niedergrafschaft tatsächlich. Ja, über die herrliche Weite dort. Ja.
Mhm. Ja. Mhm. Also gibt auf jeden Fall genug zu tun und zu sehen.
Richtig, so also hat. Das sind ja, muss es gar nicht unbedingt an irgendwelche Punkte festmachen, sondern ich würde einfach sagen, radeln und genießen und schauen, ja.
Ja, es sind wahrscheinlich jetzt mal die Burg außen vor gelassen, ja. Gar nicht so diese spektakulären Punkte, richtig. Sondern mehr so die Landschaft, die ja. Weite und die ja. Ruhe, wie du es schon gesagt hast.
Genau, ne? Genau.
So runterkommen,
ja.
Sozusagen.
Ja.
Mhm. Bleibt das so? Bleibt die Grafschaft so schön? Oder ich meine, Burg haben wir gesagt, das ist ja. ein Sonderfall, aber so insgesamt, wie blickst du auf die Zukunft der Grafschaft als Tourismusregion, aber auch als Lebensraum für uns, die wir hier wohnen?
Also ich hoffe natürlich, dass man sehr behutsam damit umgeht, mit der Entwicklung. Also Entwicklung muss natürlich sein. Wir können ja nicht einfach sagen, alles muss bleiben, wie es immer war. Das geht ja gar nicht. Ist ja sogar dann gar nicht mal so ungefährlich. Aber was man macht, da hoffe ich, dass es einigermaßen mit Bedacht gemacht werden kann und dass es sich einfügt auch hier in die gewachsene Umgebung, dass wir nicht so viel kaputt machen müssen von der Schönheit, sondern dass man es miteinander kombinieren kann. Ja.
Gelingt das bisher?
Ja, würde ich sagen. Ja. Aber ich glaube, es wird auch an manchen Stellen darum gekämpft, auch dass es so bleiben darf. Ne? Aber es ist natürlich auch für die Menschen schwierig, die für die Entwicklung zuständig sind. Vieles hat sich geändert. Und Klima und man muss etliches ändern. Aber ja, ich hoffe, dass es einigermaßen so bleibt, wie es ist.
Und wie steht's um die Zukunft des Plattdeutschen?
Oh. Ja, also tatsächlich muss man da bei den Kindern anfangen. Das glaube ich ganz bestimmt. Jetzt habe ich das wirklich auch bei meiner Enkeltochter versucht. Sie wollte es auch gerne. Omi spricht doch Plattdeutsch mit mir. Und wir haben das auch öfter gemacht. Aber Plattdeutsch ist auch etwas, was man fast im Unterricht, so wie die anderen Sprachen, nicht so vermitteln kann, weil es halt auch so unterschiedlich ist. Die Zukunft, die liegt eigentlich darin, wo zu Hause noch Plattdeutsch gesprochen wird, jeden Tag. Da ist, und wo gibt es das noch? Ne? Das, und da sehe ich eigentlich die größten Möglichkeiten, dass das noch erhalten wird. Ansonsten muss man wirklich dranbleiben.
Also eine Sprache kann nur überleben, wenn sie eben auch im Leben stattfindet, wenn sie ja. im Alltag auch stattfindet. Warum ist es denn wichtig, dass wir versuchen, das Plattdeutsche zu erhalten? Wofür brauchen wir das überhaupt? Oder kann das nicht eigentlich auch weg?
Ja, also es gehört ja zu uns, zu unseren Traditionen. Ne? Das ist ja schon Kultur eigentlich, würde ich sagen, ein Kulturgut. Und das wäre wirklich, wirklich richtig schade, wenn das vollkommen verschwinden würde. Wirklich gebrauchen, brauchen wir es wirklich? Gute Frage.
Naja, du sagtest ja eingangs, ne, dass es eben auch mit Identifikation zu tun hat, ja. mit Geborgenheit, mit Heimatgefühl, mit Zusammengehörigkeitsgefühl. Und das ist ja etwas, was gerade in einer Zeit, die immer globaler wird, die vielleicht auch in vielerlei Hinsicht immer schwieriger wird, kann das ja schon auch ein Wert sein, nicht? Dass man sagt, hier gibt es aber eben auch etwas, was uns ein bisschen zusammenhält und uns, ja, ja. wie hatten wir es vorhin mal gesagt, so ein Anker sein kann jedenfalls. Ne?
Ja.
Funktioniert Plattdeutsch eigentlich auch so auf Social-Media-Kanälen und so? Ich kann mir vorstellen, auf Insta oder TikTok oder so kann das ja plötzlich auch wieder ganz cool sein und kann plötzlich wieder so eine Welle entstehen, wenn man mal so ein paar platte Influencer findet. Aber ja. es darf eben nicht aufgesetzt sein, sondern es müsste dann eben echt sein, nicht?
Das konnte ich mal versuchen.
Ja.
Habe ich noch nicht. Gut.
Werd doch mal Influencer.
Ja.
Also man sieht es ja, in anderen Dingen sieht man ja, finde ich schon, dass das so ein bisschen auflebt. So plattdeutsches Theater zum Beispiel, habe ich den Eindruck, ne? Landjugend, die ganz, ganz tolle Sachen machen. Auch gerade hier in der Grafschaft, wo man das Gefühl hat, ist jedenfalls so mein Eindruck, dass das eher wieder beliebter wird sogar. Ne? Und so eine Rückbesinnung auch in den Dörfern und eben auch bei den jungen Leuten durchaus wieder stattfindet. Ne?
Ja.
Dass es eben nicht mehr, wie wir es vorhin sagten, mal vielleicht eher peinlich ist, sondern im Gegenteil. Ne? Was ein etwas Besonderes ist und einen so ein bisschen heraushebt auch. Ne?
Genau, dass mittlerweile schon mal gesagt, oh, du kannst Plattdeutsch so dreht. Ja, würde ich ja auch sagen, dass es sich dreht. Mhm. Ja, ja.
Helga, wir nähern uns schon dem Ende unseres Gesprächs, aber wir müssen eine Sache noch auflösen, die ich ganz am Anfang gesagt habe und wo ich unsere Zuhörer vielleicht ein bisschen neugierig gemacht habe. Deine Bücher werden auch im Schulunterricht eingesetzt, tatsächlich. Und zwar nicht nur hier in der Grafschaft, sondern auch in Nepal. Wie kann das denn sein?
Also wir sind schon lange bekannt, Bernd und Birgit Kolloff. Und die beiden haben ja den Verein Zukunft entwickeln ins Leben gerufen und kümmern sich um Kinder in Nepal. Und zwar gibt es 4 Schulen jetzt, die von diesem Verein unterstützt werden. Und zwar wird dort die Bildung der Kinder unterstützt und es wird auch sich darum gekümmert, dass sie aus der Arbeit rauskommen. Und das ist ja in Nepal immer noch nicht so einfach.
Also, dass sie zur Schule gehen dürfen, statt schon arbeiten zu müssen.
Ach, richtig, ganz genau.
Aber warum lesen die dann plattdeutsche Bücher über die Grafschaft Bentheim?
Also Bernd und Birgit wohnen ja auch in Bad Bentheim und wollten einen Gruß an die Schule in Nepal versenden. Und kam dann auf mich zu mit der Frage, ob sie meinen Pieps auf der Burg, weil das ja eben auch in Bentheim spielt, übersetzen dürften in Englisch und dann aber auch übersetzen lassen dürften in Nepali und Nepali-Dialekt.
Also es ist quasi genauso zweisprachig wie hier, Plattdeutsch, genau. Hochdeutsch und dort ist es in 2 verschiedenen nepalesischen, wie heißt das überhaupt, ja. Sprachen sozusagen.
Ah, richtig, ganz genau.
Aber die Welt, die Kinder dort kennenlernen, ist natürlich eine ganz andere. Also Burgen und Ritter und so und Sandstein auf der Fechte, das gibt's da eher nicht. Ne?
Ja, also das ist schon eine ganz andere Welt. Die beiden, die Kolloffs waren jetzt erst wieder in Nepal und haben mir auch Bilder gezeigt, wo dann eben mein Buch übergeben wurde. Und für den Unterricht natürlich ein ganz toller Moment. Also für mich ja auch stolz ohne Ende. Und aber trotzdem leben die Kinder natürlich ganz, ganz anders.
Ja, ja, aber wer kann das schon von sich sagen? Ein Buch, das sogar in Nepali heißt die Sprache,
ja.
Übersetzt ist. Toll.
Ja. Ja.
Helga, das war ein interessantes Gespräch. Vielen Dank. Ich würde sagen, zum Abschluss machst du nochmal auf Plattdeutsch die Verabschiedung für uns.
Ja, Livelö. Das freut mich, dass ihr mich zugehört habt. Und ich hoffe doch, dass wir das Plattdeutsch noch ein bisschen beholen könnt. Hier in der Grafschaft Bentheim. Und ja, wenn ihm ein Geschenk. Zirkt, ne? Dann denkt er Mine Birkskes. Ne? Und ja, und dann würde ich sagen, ich verabschiede mich mit den Wörtern, die eigentlich mein Vater immer sagt, hol die munter. Das war immer sein Abschiedswort. Und dann love it dann noch wie.
Herr Garellen, vielen Dank.
Das war Hinter den Schlagzeilen, ein Podcast der Grafschafter Nachrichten. Neue Episoden gibt's alle 4 Wochen auf gn-online.de/podcasts und überall, wo es Podcasts gibt.